Sind wir noch Papst? Benedikt der 16. in Deutschland. HR3 Thema der Woche in Bärbel Schäfer live.
Also, regelmäßige HR3-Hörer wissen es natürlich. Wir haben immer eine Webcam im Studio. Und lieber Lothar Bauer-Ochse, jetzt sieht man natürlich, ich bin nicht mehr alleine am Sonntagmorgen. Das ist schön. Sie sind HR-Kirchenredakteur und sind zu Besuch im Studio. Das freut mich sehr. Aber ich freue mich nicht nur, weil Sie mich besuchen, sondern weil Sie natürlich auch als Kirchenredakteur ganz aufmerksam den Besuch des Papstes hier in seinem Heimatland beobachtet haben. Sie waren, glaube ich, auch in Berlin dabei beim großen Gottesdienst. Haben Sie auch eine von diesen Plastikregenjacken getragen? Es gibt ein sehr lustiges Foto von der Kanzlerin.
Ja, das fand ich eine tolle Szene. Es war ja auch interessant, so das ganze Stadion hat ja ein tolles Dach, aber die Promis saßen in der Mitte und da gibt es kein Dach. Also nur die Promis wurden nass. Nein, ich war nicht im Studio, im Stadion, ich war im Studio, denn wer ins Stadion wollte, Sicherheitsstufe 1, der musste schon um 2:30 nachmittags zum Sicherheitscheck gehen. Da musste ich noch arbeiten. Insofern konnte ich das auch nur vom Bildschirm verfolgen.
Genau. Nun ist es ja so, wir sind Papst seit einigen Jahren, aber dieser Deutschlandbesuch hat doch im Vorfeld auch zu einigen Diskussionen geführt. Es hat Demonstrationen gegeben, es hat Unterschriftensammlungen gegeben. Beobachten Sie denn, dass der Widerstand größer wird?
Na, sagen wir mal, diese Euphorie, die wir im Jahr 2005 war mit der großen Schlagzeile "Wir sind Papst", die ist nicht mehr so zu spüren.
Woran liegt das?
Ich glaube nicht, dass da jetzt wirklich eine ganz große Ablehnung gelaufen ist. Ich meine, einerseits ist das eine Zeitungsschlagzeile gewesen und diese Zeitung hat ja diese Schlagzeile auch nochmal wieder ausgepackt und ganz groß über x Stockwerke am Springer-Hochhaus in Berlin abrollen lassen. Ob das wirklich damals die breite Stimmung war, weiß man ja nicht, denn schon immer war Josef Kardinal Ratzinger durchaus ein umstrittener Kirchenmann. Und das muss man vielleicht sagen, diejenigen, die gedacht haben, der ändert sich, wenn er Papst wird. Er war als der Panzerkardinal, jedenfalls bei den Engländern, verschrien. Dann haben sie gesagt, jetzt wird er zum Brückenbauer, jetzt muss er zuhören, jetzt muss er eine andere Rolle einnehmen als Papst, nicht mehr auf die reine Lehre achten, sondern die Herde zusammenhalten. Die, denke ich, sehen sich getäuscht. Man muss wohl sagen, er ist und bleibt der, der er immer war.
Ob als Woran Papst. Machen Sie das denn fest, wenn wir diesen Deutschlandbesuch nehmen?
Man kann es formal nehmen, die Rede im Bundestag. Das hat ja auch viele überrascht, was er da gesagt hat, aber auch wie er es gesagt hat. Das war eine Rede. Der Grünen-Abgeordnete Beck hat gesagt, die hätte er ja eigentlich eher in der Humboldt-Uni halten müssen.
Also Volker das war Beck haben wir nachher noch live in der Sendung.
Für Professoren, für ein gebildetes Publikum. Manche Beobachter haben gesagt, ob die das im Bundestag eigentlich alle verstanden haben, was er da gesagt hat.
natürlich,
sie konnten es ja auch nachlesen. Aber das ist das eine, sozusagen der Gelehrte, der Wissenschaftler, der historisch denkt. Dann auch einer, der sozusagen in der akademischen Welt ist und vielleicht nicht so ganz in die Niederungen der Basis absteigt, der wirklich genau weiß, was die Priester umtreibt, wenn sie jeden Sonntagmorgen x Gemeinden zu versorgen haben, die Gemeinden immer größer werden, die Zahl der Mitglieder immer kleiner. Also der auch diese Konflikte ja erstaunlicherweise nie angesprochen hat, die eigentlich in der Luft liegen, die ihm von Politikern, von Kirchenvertretern, von Basisvertretern.
Aber erwartet man das denn nicht auch von einem Mann, der ja nun auch an die Milliarde Gläubige eben vertritt, genau das, Begegnung?
Ja, das denke ich, man erwartet Begegnung und ich glaube, da wird möglicherweise, man muss das nochmal sehen, wie das so nachwirkt, wir haben ja die großen Messen, wo die Menschen mit großer Begeisterung und Euphorie auch wiederkommen, aber die Gesprächssituationen, die es gab, sei es mit Politikern, sei es mit Vertretern von Religionsgemeinschaften, da habe ich so ein Gefühl, da ist eher Ernüchterung geblieben, weil eigentlich kein Gespräch stattgefunden hat. Das ist natürlich einerseits auch das Programm, sehr eng, wenn da 30 Vertreter zusammensitzen in einem Raum und sie haben 20 Minuten Zeit, da kann man nicht so wahnsinnig intensiv miteinander reden. Aber das Interessante ist auch, dass die Themen, die eigentlich in der Luft liegen, gar nicht angesprochen werden vom Papst. Dass er,
aber man
immer
kann doch
hinterher
nicht mehr daran vorbeihören. Die Kirchen sind zum Teil erschreckend leer. Ja, es gibt eine Differenz dazwischen, was und wie Katholiken eigentlich leben sollen und es dann doch tun. Missbrauch ist ein ganz, ganz großes Thema gewesen. Ökumene, also Gesprächsbedarf ist doch eigentlich da.
Gesprächsbedarf ist da. Und dann bei diesen Themen könnte man ja immer sagen, da ist ja schon im Vorfeld signalisiert worden, das wird ein Pastoralbesuch, da werden jetzt nicht Entscheidungen verkündet, die lange Zeit brauchen. Ich habe das nochmal sehr genau beobachtet bei dem Gespräch mit den Vertretern der jüdischen Gemeinden. Da hat es mich fast erschreckt, denn
die hat er am Donnerstag getroffen.
Das war auch am Donnerstag direkt im Anschluss an die Rede an den Bundestag. Und Dieter Graumann, der Vorsitzende des Zentralrats, hat ein sehr freundschaftliches, sehr vertrauensvolle Rede gehalten. Aber er hat auch sozusagen in aller Freundschaft die drei Punkte angesprochen, die den Juden wirklich zu schaffen machen. Das ist vor allen Dingen das Karfreitagsgebet, also die Bitte um sozusagen die Bekehrung der Juden, dann die Wiederannäherung an die Pius-Brüder und die Seligsprechung von Pius dem XII., wo Graumann gesagt hat, der eben in der Nazizeit allzu laut geschwiegen hat. Und das sind keine neuen Dinge und es sind Dinge, für die Benedikt unmittelbar persönlich zuständig ist. Und da hat es mich irritiert, fast erschreckt. Ich finde es eigentlich unhöflich, dass Benedikt in seiner Rede auf diese Dinge überhaupt nicht eingegangen ist. Das heißt, hier auch irgendwie aneinander vorbeigeredet hat. Ich kann es mir nur so erklären, er hat eine Mission. Er kämpft gegen die Modernität, er kritisiert immer wieder den Säkularisierungsdruck, er warnt vor dem allzu großen Relativismus, dass die Leute nicht mehr ihr Leben vor Gott leben. Und er sucht eigentlich in den Kirchen und den Religionsvertretern eigentlich nur Bündnispartner im Kampf gegen die Säkularisierung. Mhm. Alles andere scheint ihm sozusagen klein, über das man gar nicht reden
kann. Also das ist natürlich auch seine Aufgabe, Glauben zu stärken, aber das ist jetzt mein Eindruck, da fehlt ein bisschen eigentlich das, was Kirche vielleicht auch ausmachen sollte, die Herzenswärme, das Mitmenschliche aufeinander zugehen können.
Ja. Verstehe interessant auch, zum Beispiel bei dieser Frage der Wiederverheiratung geschiedener Ehen. Er hat ja den Bundespräsidenten einen gehabt, den das wirklich beschäftigt. Und in der Woche vorher hat ein deutscher Bischof, ein maßgeblicher, nämlich Robert Zollitsch, gesagt, wir müssen mal drüber nachdenken, ob es nicht ein Akt der Barmherzigkeit wäre, es ist eine große christliche Tugend, Barmherzigkeit, anders mit diesen Menschen umzugehen. Und das ist schon im Vorfeld vom Tisch gewischt worden vom Nuntius und der Papst hat es auch strikt gemieden. Das finde ich schon tatsächlich irritierend, dass der Vertreter der katholischen Kirche auch nicht diese Herzenswärme, diese Barmherzigkeit zeigt und denkt, ja, da ändert sich was in der Lebensrealität der Menschen, da müssen wir drauf reagieren.
Wirklichkeit wahrnimmt dann letztendlich auch. Ja. Welche Spuren, ganz kurz noch zum Schluss, hinterlässt der Papst nach dieser Reise?
Ja, er wird, sagen wir mal, bei denen, die ihm folgen, den Gläubigen der katholischen Kirche, die an diesen Messen teilgenommen haben, die wird er gestärkt haben. Also das ist sozusagen diejenigen, die schon da sind, werden durch solch ein Ereignis, solch eine Reise gestärkt. Ich glaube kaum, dass die katholische Kirche sozusagen neue Mitglieder findet. Aber sie hat natürlich auch nach diesem schwierigen Jahr 2010 mit dieser dominierenden Missbrauchsdebatte jetzt nochmal andere Themen gehabt. Sie ist ganz stark in den Medien präsent gewesen. Sie hat vielleicht auch ein neues Image gewonnen. Der katholischen Kirche wird es schon in gewisser Weise gut getan haben.
Lothar Bauer-Ochse, Sie sind HR-Kirchenredakteur. Ich bedanke mich für den Besuch heute Morgen bei uns im Studio.
Gerne.
Sind wir noch Papst? Benedikt der 16. ist zu Besuch in Deutschland und ich bin jetzt im Gespräch mit Anne Richter. Sie ist Erzieherin, 25 Jahre alt und durfte bei der Messe in Berlin als Ministrantin mitwirken. Guten Morgen, Frau Richter.
Guten Morgen.
Wie war das denn, so nah dran zu sein am Heiligen Vater?
Es war ein gigantisches Gefühl. Es war sehr unwirklich und man braucht doch eine gewisse Zeit, um das zu realisieren, was dort eigentlich geschehen ist.
Nun kann ich mir vorstellen, dass viele junge Katholiken, die uns jetzt zuhören, sagen, ach, das hätte ich ganz gerne auch gehabt, so ein Erlebnis. Wie ist es denn dazu gekommen, dass Sie die Chance hatten?
Die Kommission, die dort vorbereitet hat, den Gottesdienst in Berlin, die hatte die Oberministrantin aus der St. Hedwigs-Kathedrale angesprochen und diese sollte sich dann weitere Ministrantinnen suchen. Und da hat sie mich gefragt, ob ich daran teilnehmen möchte und da habe ich natürlich zugesagt.
Wenn man sonst sich die Position der Frau in der katholischen Kirche anschaut, ist es doch eigentlich auch ganz schön, dann als Ministrantin dabei gewesen zu sein, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich hätte es auch eigentlich nicht für möglich gehalten, dass es dazu kommt, dass wir wirklich am Altar oben dienen dürfen, weil es normalerweise ja nicht den Frauen erlaubt ist, am Altar des Papstes zu dienen. Und wir hatten jetzt zum ersten Mal die Möglichkeit, dort oben mitzustehen und mit Messe zu feiern.
Glauben Sie, dass das auch ein Zeichen ist für Veränderung in der katholischen Kirche?
Das kann ich mir gut vorstellen. Also in vielen Gemeinden ist es ja schon so, dass Frauen am Altar mitdienen dürfen. Und das war, glaube ich, ein sehr schönes Zeichen vom Papst, dass auch Frauen jetzt bei ihm erlaubt sind.
Sind Sie denn jemand, der ganz regelmäßig am Sonntag in die Kirche geht? Darf ich fragen, was Ihnen Glauben bedeutet?
Also ich gehe jeden Sonntag in die Kirche, soweit es mir möglich ist. Glauben ist für mich ein wichtiges Instrument in meinem Leben, um Kraft zu schöpfen, wieder auch mal abzuschalten von der Arbeit, wieder neue Energie zu sammeln und dann wieder offen sein für Neues.
Hat der Papstbesuch und in Verbindung mit Ihrem Glauben für Sie Spuren hinterlassen, etwas, was Sie mitnehmen nach diesen 4 Tagen?
Ja, er hat dieser Augenblick, wo man den Papst getroffen hat oder mit die Messe feiern konnte, hat viel bei mir hinterlassen. Einfach, dass ich jetzt doch bestärkt in meinem Glauben bin und auch gegenüber den Kritikern wirklich meinen Glauben nochmal gefestigt habe und wirklich sagen kann, das ist mein Glaube und den möchte ich auch weiterhin leben.
Mhm. Gab es die Möglichkeit für eine persönliche Begegnung?
Wir hatten die Möglichkeit, nach dem Gottesdienst unten im Olympiastadion nochmal mit auf den Papst zu treffen. Er hat uns dann allen nochmal vielen herzlichen Dank für den Gottesdienst, für das Dienen am Altar gesagt. Und es war, wir waren ihm sehr nah und wir haben auch ein Gruppenfoto mit ihm machen dürfen. Und es war natürlich aufregend, es war Freude, das war einer der tollsten Momente des Gottesdienstes.
Und wie war sonst die Atmosphäre? Wie würden Sie das beschreiben?
Die Atmosphäre im Stadion war toll. Also es wurde gejubelt, es wurde ganz oft Benedetto gerufen. Es war ein wirkliches Fest des Glaubens. Es haben sich alle darauf gefreut. Man merkte im Vorhinein natürlich die Anspannung, dass auch alles gut geht und dass die Proteste natürlich auch friedlich verlaufen. Und im Stadion war wirklich eine tolle Atmosphäre. Es war wirklich ein richtiges Fest.
Mhm. Also Sie haben die Proteste gerade angesprochen. Also es gibt natürlich auch Stimmen, die den Papst ganz kritisch sehen. Wir haben einige eingefangen von katholischen Jugendlichen, die sagen, ich träume von einer Kirche, die sich stärker der Jugend anpasst. Ich träume von einer Kirche, wo der scheinbar nie enden wollende Wettkampf zwischen protestantischer und katholischer Kirche für beide Seiten, wo beide Seiten sich näher kommen. Haben Sie etwas zu sagen zu den Protesten?
Ich kann die Kritiker verstehen und ich finde auch, dass man ihnen den Raum geben sollte, dass sie sich da auch äußern können. Ich finde es auch in Ordnung, wenn man Kritik an der Kirche übt, weil viele, die dort jetzt nicht so viel mit zu tun haben, die Inhalte vielleicht nicht ganz so, denen nicht ganz so nahe sind, denen muss man natürlich den Raum geben. Es sind auch Sachen, wo man natürlich kritisch dies beugen muss und gucken muss, inwieweit können wir als Katholiken dem auch entgegengehen und da versuchen, Kompromisse zu finden. Aber ich finde, die Kritiker haben das friedlich veranstaltet und da bin ich ganz froh drüber.
Anne Richter ist Erzieherin, 25 Jahre alt und durfte bei der Messe in Berlin als Ministrantin mitwirken, war dem Heiligen Vater ganz nah. Und ich weiß, weil Sie heute live mit uns in der Sendung hier waren, haben Sie den Kirchenbesuch, glaube ich, ganz kurz unterbrochen. Dafür herzlichen Dank. Papst Benedikt XVI. Ist seit Donnerstag in Deutschland. Heute ist der letzte Tag. Seit gestern hält er sich in Freiburg auf. Dort hat gestern auch auf einem speziellen Jugendgottesdienst hat er vor vielen jungen Katholiken gesprochen. Der Bund der deutschen katholischen Jugend hat das Jugendprogramm in Erfurt und in Freiburg organisiert. Ich bin jetzt im Gespräch mit Sebastian Blümel. Er ist Vorsitzender des BDKJ im Bistum Fulda. Guten Morgen, Herr Blümel.
Guten Morgen, Frau Schäfer.
Wie sieht Ihr Tag heute noch aus?
Also heute, mein Tag hat mit dem Papstbesuch nichts zu tun, außer dass ich natürlich in der Presse verfolgen kann. Ist ein ganz normaler
Tag. Klingt entspannt.
Ja, ein ganz normaler Tag als Pfarrer. Ich habe nachher einen Festgottesdienst in meiner Heimatgemeinde. Aber natürlich wird mich interessieren, was der Papst heute sagt.
Aber ist denn trotzdem alles so ganz normal? Weil Sie sind ja nicht nur der Vorsitzende einer Organisation, sondern, wie Sie eben auch sagen, Jugendpfarrer des Bistums Fulda. Was erwarten denn junge Katholiken vom Papst?
Also das ist natürlich sehr unterschiedlich und da werden in den nächsten Tagen auch bei sämtlichen Gelegenheiten Gespräche geführt werden. Die einen werden sagen, einfach nur schön, dass der Papst da war, die bei den Gottesdiensten gewesen sind. Viele von uns sind nach Freiburg gefahren zur Jugendvigil und da werden sie sagen, schön, dass der Papst da war, schön, dass wir mit dem Papst beten durften und ihm zujubeln durften als treue Katholiken. Andere werden natürlich auch kritisch fragen, was hat der Papst eigentlich zu sagen in unserer heutigen Zeit, und er hat sicherlich wertvollen Gesprächsstoff gegeben mit dem, was er gesagt hat.
Was glauben Sie denn, ist das, was hängen bleibt von seinem Besuch, wenn er heute Abend Freiburg verlässt?
Also wenn ich das so verfolgt habe, dann kann ich nur sagen, dass der Papst sehr viele Impulse gegeben hat von gütigem Verständnis für unsere heutige Lebenssituation, gerade auch für unser Scheitern als Christen, wenn wir nämlich genau das nicht tun, was in der Heiligen Schrift steht, sondern auch mal kurvenreich durchs Leben gehen. Und er hat zum Beispiel in einer wunderschönen Ansprache in der Jugendvigil gesagt, Gott traut uns zu, dass wir Licht der Welt sind. Er sagt nicht, so zitiert Papst Benedikt, Er sagt nicht, ihr könntet Licht in der Welt sein, wenn ihr euch bekehrt, sondern ihr seid schon Licht in der Welt, einfach nur dadurch, dass ihr euch bemüht, nach seinem Wort zu leben.
Aber gibt es denn nicht dennoch eine Diskrepanz zur kirchlichen Lehrmeinung, wenn man einfach sieht, wie viele junge Katholikinnen und Katholiken, die den Papst ja einfach als sehr authentische Person eben auch schätzen, aber gleichzeitig eben ein Großteil von ihnen lebt ja einen ganz anderen Alltag?
Das ist genau die Diskrepanz, in der sich viele Jugendliche befinden, dass sie natürlich merken, selbst wenn ich katholisch bin oder auch Christ anderer Konfession bin und gläubig bin, so ist doch manches, was ich von oben, von der Kirche, an dem Beispiel vom Papst höre, geht weit auseinander mit meinem persönlichen Leben. Beispiel Sexualmoral, dass ich natürlich da nicht alles erfülle, was der Papst so sagt und meint. Thema Sexualität vor der Ehe. Das wissen die Jugendlichen, das weiß auch der Papst, dass hier von einem Optimum gesprochen wird. Ein Optimum, das an Treue erinnert, das an Würde des Menschen erinnert. Und manche hinken da natürlich mit ihrem Leben weit hinterher. Und sie können das nehmen als Impuls für ihr Gewissen. Und das ist auch, denke ich, das, was ein Papst erreichen will, wenn er immer wieder über diese Dinge spricht. Einen Impuls zu geben, ein Optimum zu geben, nach dem es sich auszurichten lohnt, wenn es um Würde des Menschen geht, wenn es um wirkliche Treue geht und um Verantwortung für das Leben geht. Andererseits ist es natürlich auch Realität, dass Jugendliche sich hier und da anders verhalten, aber sie dürfen trotzdem gute Christen sein.
Das ist ja ohne Zweifel, aber trotzdem, da würde ich ganz gerne nochmal nachfragen, lieber Herr Blümel, kann das nicht eben auch zu Konflikten führen? Sie sind selbst ja erst Mitte 30 und viele der jungen Katholiken sind einfach aufgewachsen, in der Sexualität verantwortlich gelebt werden soll, natürlich aber eben frei, in der laut Grundgesetz alle eben auch gleichberechtigt sind, Männer und Frauen, und die Wirklichkeit in der katholischen Kirche sieht doch dann eben andere Aspekte vor.
Ja, wir sehen natürlich auch, dass die Kirche selber Fehler macht, gerade auch bei ihrer hoch angesetzten Sexualmoral. Durch die Medien in den letzten Monaten, besonders im letzten Frühjahr, sind ja einige grausame Meldungen gekommen von sexuellen Verfehlungen, auch Straftaten im Bezug auf gelebte Sexualität. Und dann sagt ausgerechnet die Kirche, ihr dürft das nicht und ihr sollt so. Und Vertreter der Kirche sind selber gefallen und haben selber Mist gebaut. Mist, natürlich in Anführungsstrichen, ist viel mehr als Mist, das ist eine Katastrophe. Und dann verliert plötzlich die Welt das Vertrauen in der Öffentlichkeit in eine moralische Instanz. Jetzt könnte die Kirche natürlich sagen, okay, wir lassen das sein, wir sagen nichts mehr zur Sexualmoral. Es fällt selbst katholischen Priestern manchmal schwer, sich dran zu halten. Aber das wäre natürlich das Falsche, wenn plötzlich gesagt, ihr könnt alle machen, was ihr wollt, ihr könnt so leben, wie ihr es für richtig haltet, und niemand mehr einen Impuls gibt, Achtung, und ich sage nochmal, es geht um Treue, es geht um Verantwortung und es geht um Würde des Menschen. Also gewissensbildend muss die Kirche schon auch bleiben.
Dich schickt der Himmel, katholische Jugend grüßt den Papst. Das war das Motto auch der katholischen Jugend. Nun sagen sie, gibt es unglaublich viele Erwartungen. Es gab ganz viele glückliche, schöne Momente, kritische Anfragen, Hoffnung auf Veränderung. Ganz kurz zum Abschluss, gab es ausreichend Gelegenheit für die katholische Jugend zur Begegnung mit dem Papst in Ihren Augen, Herr Blümel?
Ja, das glaube ich schon. Also der Papst ist sehr interessiert an Begegnungen, gerade mit der Jugend, weil die Jugend vielleicht doch etwas ehrlicher und freier ist, wenn sie dem Papst begegnet, als so manche hochrangige Persönlichkeit. Jugend traut sich, etwas zu sagen. Das ist ganz typisch für unseren BDKJ. Deswegen ist es gut, dass es ihn gibt. Und mit diesem Vorschuss, dich schickt der Himmel, ist der Papst besonders herzlich begrüßt. Aber natürlich hat die Jugend auch Erwartungen an den Papst. Und das wird auch in Freiburg stattgefunden haben, gestern Abend, dass Jugendliche auch dem Papst zugemutet haben, hör uns bitte zu mit unseren Fragen, die wir haben. Wir haben dich zwar gern und sind froh, dass du da bist, aber wir haben durchaus auch kritische Anfragen. Und das muss so sein, sonst wird es langweilig in der Kirche.
Sagt Jugendpfarrer Sebastian Blümel des Bistums Fulda, der heute den Tag einfach nur genießen kann. Herzlichen Dank. Ich bin jetzt im Gespräch mit Volker Beck, Bundestagsabgeordneter von Bündnis 90 Die Grünen und parlamentarischer Geschäftsführer sowie menschenrechtspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion. Guten Morgen, Herr Beck.
Guten Morgen.
Der Besuch des Papstes geht zu Ende. Wie ist denn Ihre Bilanz?
Die Bilanz ist, ich bin nach wie vor der Meinung, der Papst hätte besser in der Humboldt-Uni geredet als im Parlament, sowohl wegen der weltanschaulichen Neutralität. Er hat ja dem Herrn Lammert auch ins Stammbuch geschrieben, er rede hier als Bischof von Rom und nicht als Staatsoberhaupt. Und hat damit eigentlich seinen Einlader ein bisschen blamiert. Und die Rede war auch entsprechend akademisch. Er hat vermieden, im Parlament anzuecken und hat aber den Parlamentariern sein Verständnis der Naturrechtslehre als Maßgabe der Gesetzgebung untergejubelt. Und diese Naturrechtslehre entspricht oder begründet auch die Sexualpolitik der Kirche. Ich glaube, das haben die meisten Kolleginnen und Kollegen und auch viele Journalisten gar nicht so bemerkt. Deshalb ist er eigentlich bei seinen Standpunkten geblieben, die wir kritisieren. Und es ist gut, dass viele Menschen in Berlin gegen diese Politik des Vatikan auch demonstriert haben.
Aber jetzt muss man ja auch mal sagen, der Papst lobt ja jetzt ausgerechnet die ökologische Bewegung in Deutschland, also damit auch ganz eindeutig die Grünen als wegweisend in Deutschland. Das heißt, Herr Beck, Sie müssen ihn doch jetzt irgendwie ein bisschen mehr lieb haben.
Ich bin nicht bestechlich. Wenn er auch
mit ich versuche es ja am Sonntagmorgen. Also nicht bestechlich. Nein, ich weiß das doch.
Bestechlich und in seiner Rede hat er eigentlich diese Erwähnung der Ökologiebewegung eingebaut, um dann zu sagen, aber die Natur ist nicht die Natur der Naturwissenschaft, sondern die Natur ist die Natur des Naturrechtslehre-Begriffs. Und das war eigentlich sehr geschickt eingebaut, sich in dem Punkt einen Wärmestrom im Parlament abzuholen, wo er eigentlich zum problematischsten Teil seiner Rede übergeht.
Also wenn man nochmal klar spricht, sprechen wir über die Sexualmoral der katholischen Kirche. Abtreibung ist Mord, Präservative und Antibabypille ist Sünde, Homosexualität ist wieder natürlich. Und trotzdem muss man es ja sagen, hat der Katholizismus Millionen Anhänger eben auch bei uns im Land. Ist das schwer nachzuvollziehen für Sie?
Ich glaube, viele gläubige Katholiken haben gerade in diesen Bereichen große Differenzen mit Rom. Sie sind religiös, sie wollen auch an den Formen der katholischen Kirche festhalten, aber sie würden sich, glaube ich, alle auch wünschen, dass die Kirche hier mal lehrmäßig aufräumt. Das Problem ist ja gerade in der Sexuallehre, das Thema sexuelle Selbstbestimmung spielt für die Kirche keine Rolle. Und ich glaube, ein Grund, warum die Kirche als Institution versagt hat bei der Aufarbeitung der sexuellen Missbrauchsfälle, ist, dass eben für sie im Vordergrund steht, dass alles Sünde ist, was nicht auf Fortpflanzung ausgerichtet ist und in der Ehe stattfindet. Und da kommt der Respekt vor dem sexuellen Selbstbestimmungsrecht als ethische Kategorie einfach gar nicht vor.
Nun hat er sich ja für die Missbrauchsopfer ungefähr 30 Minuten Zeit genommen. Hat diese Geste gereicht als Zeichen, dass die Kirche sich ihrer Verantwortung stellt?
Also sie war auf jeden Fall notwendig, ausreichend finde ich das nicht. Und ich finde eigentlich, das Bekenntnis zur Schuld der Kirche an diesem Punkt ist erst glaubwürdig, wenn es auch Konsequenzen hat im Lehrgebäude der Kirche und die Kirche sich endlich dazu entschließt, die sexuelle Selbstbestimmung, wie das die Sexualethik der meisten Menschen und des Gesetzgebers tut, in den Vordergrund zu stellen.
Sie sind ein Mann, der immer klare Worte eben auch spricht. Sie kritisieren eben auch, dass dieser Papst die Pius-Brüder weiterhin integriert, Opus Dei, und für den Antisemitismus ist in der Kirche, also dass er den nicht offensiv genug bekämpft. Bleiben eben all die Aspekte bei Ihnen genauso kritisch mit dem Fokus nach seinem Besuch?
Ja, es gibt ja keine Weiterentwicklung meines Erachtens unter diesem Papst in die richtige Richtung. Statt dass er auch die Reformideen des Zweiten Vatikanischen Konzils weiterentwickelt, bewegt er sich in der Lehre in vielen Punkten eher vor das Zweite Vatikanum zurück. Und das passt natürlich dazu, dass er gleichzeitig auch organisatorisch die Kirche für die Pius-Brüder öffnet, die das Zweite Vatikanum ja bekämpfen. Und eigentlich war das Zweite Vatikanum der Versuch, die Lehren der Kirche mit der Aufklärung, mit den Menschenrechten zu versöhnen und neu zusammenzudenken. Und das hat er schon in seiner Zeit als Chef der Glaubenskongregation eigentlich in vielen Punkten wieder zurückgenommen oder relativiert. Und deshalb wundert es einen nicht, dass er kein so großes Problem mit den Pius-Brüdern hat. Und ich finde, das ist der völlig falsche Kurs. Die Kirche droht sich dadurch zu radikalisieren und auch schmaler zu werden und sich wegzuentwickeln vom Konzept der Volkskirche.
Klare Worte von Volker Beck. Wir sind fast am Ende dieser ersten Stunde, bevor dann Andreas Altmann unser Gast ist, ab kurz nach 11. Nun haben Sie auch eine Hausaufgabe mitbekommen, ne? Schön anfangen, auf Herz und Gewissen hören, lieber Herr Beck, und Schluss nach Gewinn zu streben. So, das sind die Hausaufgaben für den Sonntag.
Vielen Dank. Das habe ich auch schon vorher versucht.
Ich weiß das doch.
Bitte schön.
Vielen Dank für das Gespräch und einen schönen Sonntag. Tschüss.
Mehr Themen, mehr Gespräche, mehr Menschen, die was zu sagen haben. Bärbel Schäfer live.
Bei 3 ist mehr drin.
HR3.